die Verse 8 bis 10. Im Glauben, als er gerufen wurde, und die Wortstellung deutet an, dass er sofort gehorchte, im Glauben, als er gerufen wurde, gehorchte Abraham, um auszuziehen an den Ort, den er als sein Erbe empfangen sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wohin er käme. Im Glauben wohnte er als Gast hier und da im Lande der Verheißung, wie in einem Fremden. Er wohnte ja in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn die Stadt, die Grundfeste hat, war seine Erwartung, dessen Architekt und Erbauer Gott ist. Mit Vers 8 beginnen Beispiele vom durchtragenden Glauben aus der Erzväterfamilie. Die ersten Leser dieses Briefes waren, wie Abraham, ebenfalls Gerufene. Gerufen, eine vertraute Umgebung zu verlassen. Gerufen, in eine unsichtbare Zukunft zu gehen. Doch waren ihnen ebenfalls Führung und Erbe zugesagt. Abraham wird ihnen zum Modell. Auch sie bekommen eine Führung, Gott wird sie führen, wird sie begleiten und am Ende dort sein und sie belohnen, mit einem Erbe versehen. Aber auch wir wurden gerufen, alles zu verlassen und mit einem zuverlässigen Führer in eine unbekannte, aber nicht ungewisse Zukunft zu ziehen. Es war nicht viel, das Gott dem Abraham mitgeteilt hatte, aber es war genug. Genug für einen Aufbruch im Gehorsam, genug als Richtschnur für seinen Weg, reichlich genug, daran zu zehren. Davon hat er gelebt. Genauso ist das Wort, das Gott uns gegeben hat, immer genug. Auch wenn wir meinen, Fragen zu haben, es wird immer genug sein. Auf den Ruf Gottes, so heißt es, reagierte er, Abraham, im Glauben, sofort. Wie geschah das? Es heißt, Abraham gehorchte, um auszuziehen. Er gehorchte. Er traf die nötigen Vorbereitungen. Und dann zog er aus. Dabei dürfte er wohl manch einen kopfschüttelnden Bekannten hinter sich gelassen haben. Als er auszog, heißt es, rechnete er mit einem Ort. Mit einem Ort, den er als Erbe bekommen sollte. Zunächst reiste er aber, ohne das Ziel zu kennen. Die Richtung wird ihm wohl klar geworden sein. Sonst hätte er nicht den nächsten Fuß nach vorn tun können. Denn Gott hatte ja gesagt, er werde den Ort ihm zeigen. Ihm wird also Führung versprochen. Wer Jesus nachfolgt, überlässt es auch ihm, wo sein Aufenthaltsort zu sein hat. So sagt Häupner im Kommentar Lange. Sehr praktisch, nicht wahr? Wer Jesus nachfolgt, überlässt es ihm, wo sein Aufenthaltsort sein soll. Noch zu Vers 8. Jede Versuchung zur Sünde ist im Grunde eine Anfrage, und zwar, kann ich auf die verheißene Freude warten? Kann ich Geduld üben, bis ich ankomme? Oder muss ich jetzt schon die Freude haben? Abraham glaubte und ging und konnte warten auf sein Erbe. Er ging nach Kanaan, in das neue Land, und wohnte in Zelten. War nicht eilig. Und als Isaak geboren war, immer noch in Zelten. Aber es sollte doch sein Land sein. Und dann kommt Jakob. Und immer noch in Zelten. Warum richtet er sich nicht ein? Gott hatte gesagt, dies ist das Land, das ich dir geben will. Warum baut er nicht Häuser? Warum verdrängt er nicht die Perisiter und die allen anderen Iter? Warum macht er sich nicht zu Hause? Er weiß, es ist noch nicht Zeit. Ja? Er hat Geduld. In Kapitel 12, Vers 2 lesen wir, der für die vor ihm liegende Freude, es gilt zu verzichten, um eine Zukunft zu erben. Der Hebräerschreiber berichtet nun von einer zweiten Etappe im Glaubensleben Abrahams. Im Glauben wohnte Abraham im neuen Lande. Im Glauben wohnte er als Gast hier und da im Lande der Verheißung wie in einem Fremden. Und so weiter. Was wird hier berichtet, wenn es heißt, dass er in Zelten mit Isaak und Jakob lebt und auf eine Stadt wartete? Ja. Was wird hier eigentlich berichtet? Nun einmal, Abraham bekam eine Verheißung. Er reagierte wieder im Vertrauen, wie Gott hatte gesagt, dies ist das Land. Er bekommt wieder eine Verheißung. Er reagiert im Glauben. Wie zeigt sich das? Er erwartete eine andere Heimat. Merkwürdigerweise nach dem Tode. Das nimmt uns etwas Wunder. Er blieb im fremden Lande, ging nicht zurück, heißt es in Vers 15. Er lebte wie ein Gast in Zelten. Offenbar hat er da etwas mitgekriegt, ob das Erbe während meiner Lebzeit verwirklicht wird. Rechnete also mit der Verwirklichung auch über den Tod hinaus. Er lebte wie ein Gast in Zelten und er bezog Sohn und Enkel mit ein in seinen Glaubensweg. Zwei Problemfragen dienen dazu, uns diese Verse weiter aufzuschließen. Wie ist Vers 9 mit 1. Mose 13 den Versen 14 und 15 zu vereinen? Kann jemand uns diese Verse lesen? 1. Mose 13, 14 und 15. Das Land, das du siehst, will ich dir geben. Ja, wie versöhnt man? Vers 9, Dankeschön. Da heißt es, im Glauben wohnte er als Gast hier und da im Lande der Verheißung wie in einem Fremden. In klarer Form bringt Stephanus für uns die Spannung zum Ausdruck in der Apostelgeschichte 7, Vers 5. Wer liest die Stelle? Apostelgeschichte 7, Vers 5. Merken Sie? Stephanus sagt beides, hält beides fest in einem Satz. Was ist hierzu zu sagen? Abraham musste warten. Nicht nur auf einen Erben, auch auf sein Erbe. Und er hatte zu warten gelernt. Er lernte, dass Gott nicht immer seine Versprechung einlöste, während man lebte. Und so lernte er, mit einem anderen Leben und einem anderen Ort zu rechnen und mit der Auferstehung. Und wenn Gott von ewigem Besitz gesprochen hatte und wenn irdische Orte und wenn irdisches Leben vergänglich seien, dann müsste es nach dem Tode den Festen, die feste Stadt und das bessere Leben, ein besseres Zuhause geben. Wir merken also die Schlussfolgerungen, die gezogen worden sind, offenbar. Der Hebräerbrief will uns helfen, im Glauben vom Diesseits ins Jenseits zu sehen, über den Tod hinaus, im Vertrauen auf den Ruf unseres nicht sichtbaren Herrn über den Tod hinaus zu sehen. Die zweite Problemfrage. Warum ist in Vers 10 so unvermittelt von einer Stadt die Rede, während in Vers 9, deren Vers 10 erklärt werden will, von einem Land gesprochen wurde? Warum werden die zwei verquickt? Drei Hinweise können uns helfen. Einmal, was in Vers 9 Land heißt und in Vers 10 Stadt, ist in Vers 8 ein Ort, ein Platz. Weiter, der Begriff Land wird in Vers 14 zu Vaterland, dem wieder in Vers 16 Stadt gegenübersteht. Ein Vaterland ist das Land der Familie. Ein Vaterland ist das Land des Vaters, der Familie. Dieser Gedanke leitet über zum dritten Hinweis. Was ist eigentlich eine Stadt? Eine Stadt ist ein Ort, an dem näher beieinander, an dem Menschen näher beieinander wohnen. Auf dem Lande ist man mehr alleine und so auch mehr auf sich selbst angewiesen. In der Stadt sind Gemeinschaft und gegenseitige Abhängigkeit stärker. Dass man in der Stadt näher zusammenwohnt, hat noch ein weiteres zur Folge. Menschen werden in stärkerem Maße voneinander beeinflusst, zum Guten und auch zum Bösen. Haben die guten Einflüsse die Oberhand, so herrscht Gottesfurcht, Friede und Gerechtigkeit, und das Schöne wird gepflegt. So heißt es von den Eltern Moses wörtlicher, sie sahen, dass er ein städtisches Kind war, also ein sehr feines. Ja? Das Land, das Gott Abraham und seinen Glaubensnachkommen versprochen hat, ist ein Land herzlichster Gemeinschaft wie in einer Stadt und äußerster Schönheit, eine vollkommene Stadt, in der alle Platz haben, so groß wie ein Land. So merkt man, dass keine Kollision ist, kein Widerspruch. Gott hat sich so reichlich und so wunderbar ausgedrückt, wir werden gereizt, veranlasst zu studieren und es kommt dabei etwas Schönes heraus. Glaube, diesseits und jenseits, wird vereint, diesseits und jenseits. Ich werde dir diesen Ort geben, aber er lernt zu warten. Nach seinem Tode bekommt er es. Er wird auferstehen und offenbar wird er das Land Israel ererben. Ja. Etwas spät, aber doch zeitig. Ja. Er gehört ja zu den Auferstandenen, wenn Herr Jesus kommt. Noch eine Bemerkung zu Kapitel 11, Vers 27. Vers 27. Im Glauben verließ er Ägypten. Eigentlich ließ er Ägypten zurück für immer. Im Glauben verließ er Ägypten auf Nimmersehen, als er mit Israel auszog. Denn als sähe er den Unsichtbaren, hielt er stand. Israel murrte, Mose stand fest. Ein ganzes Volk musste von seinem Anführer getragen werden gleichsam. Im Glauben hat er das Passa vollzogen, bevor sie auszogen, und das Besprengen mit Blut, damit der, der die Erstgeburt umbrachte, sie nicht antast, und so weiter. Dass Israel aus Ägypten geführt werden konnte, ist dem Glauben ihres Anführers zugeschrieben. Und so ist es unser Herr, dem wir unser Ankommen, dem unser Ankommen zuzuschreiben sein wird, In Kapitel 12 wird es heißen, er ist Anführer und Vollender des Glaubens, seines Glaubens und unseres Glaubens. Jetzt kommen wir zu Kapitel 12. Kapitel 12, Vers 1 beginnt der dritte Teil des Briefes, wo die Frage beantwortet wird, wie können wir die Treue halten? Erst im ersten großen Teil zeigte er, warum wir die Treue halten sollten, aus welchen Gründen, verschiedenen Gründen, hat immer wieder dazu aufgerufen, immer wieder entsprechende Aufforderungen dazwischen erlassen. Dann hatten wir Kapitel 11, wo wir Beispiele jenes Glaubens haben, der die Treue hält. Wir sollen diesem Glauben nachahmen. Mit Kapitel 12, Vers 1 beginnt also ein sehr praktischer Teil. Wie sieht das aus, wenn Christen treu bleiben? Wie sehen treue Christen aus? Ich möchte, die ersten Verse sind sehr bekannt. Vielleicht brauche ich nicht auf die einzugehen. Ja, es wäre doch einiges zu sagen zu Kapitel 12. Ist nicht alles so auf der Oberfläche. Beginnen wir mit Vers 5. Und ihr habt ganz vergessen den Aufruf, welchen er zu euch als zu Söhnen spricht. Und jetzt zitiert er aus dem Alten Testament. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn, ermüde auch nicht, aus den Sprüchen, nicht wahr? Lass es dir nicht zu viel werden, und so weiter. Zu wem wurden die Sprüche geschrieben? Zur Gemeinde? Nicht in erster Linie. Aber was Gott einmal sagt, ist auch für uns da. Und dieses Wort ist uns geschrieben, sagt der Schreiber. Hier wird die Überzeitlichkeit, das heißt die Permanent, die Dauerhaftigkeit des Wortes Gottes bezeugt. Was Gott einer Generation sagt, ist auch für andere Generationen da. Natürlich gibt es Dinge, die unmittelbare Anwendung haben für bestimmte Zeiten, aber auch davon können wir einiges lernen. Jemand hat das so ausgedrückt. Gottes Brunnen sind nicht nur für die, die unmittelbar da sind. Das Wasser gilt auch für andere Generationen. Der Brunnen, den Jakob grub, war nicht nur für Jakobs Familie und Herde, sondern die Frau am Jakobsbrunnen sagt, auch sie trinken vom selben Wasser. Und wenn Gott einmal einen Brunnen aufgetan hat, des lebendigen Wassers, des Wortes Gottes, dann ist das ein Fluss, ein Brunnen, eine Quelle, aus der wir weiter trinken dürfen. Ihr habt ganz vergessen den Aufruf, welchen er zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn und so weiter. Wenn ihr Züchtigung, Vers 7, erduldet, behandelt Gott euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wo ist der Sohn? Könnt ihr die Frage beantworten? Wo ist der Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wie? Das ist die Söhne, ja. Immer. Wo ist er? Wo bleibt er? Das wird zum Taugenichts. Ja. Der verirrt sich. Der vergammelt sich. Ja. Und eine Gesellschaft, in der die Väter nicht mehr die Kinder züchtigen, geht unter. Ich habe diese Frage einmal so gehört, hören wollen, wie sie da steht. Ich weiß, was der Schreiber sagen will. Ja. Er wird sagen, das kann es doch kaum geben, ja? Wo ist er? Naja, hier und da gibt es schon einmal. Aber jetzt die zweite Frage. Wo ist denn der Sohn, den jener Vater nicht züchtigt? Wo kommt er hin? Ja, der kommt nirgends hin, der verliert sich. Seid ihr aber ohne Züchtigung, derer sie alle Mitteilhaber geworden sind, wieder dasselbe Wort, dann seid ihr ja unecht und keine Söhne. Söhne Gottes seid ihr dann nicht, denn er züchtigt alle seine Söhne. Nennt er jemanden Sohn, dann weiß man, womit man rechnen darf. Aber das ist gut für uns. Und so weiter. Irdische Väter tun es nach Gutdünken, aber er tut es nicht nur nach Gutdünken, sondern vollkommen. In Vers 11 weist er auf eine längere Perspektive. Es gilt, übrigens in Vers 10 ist noch auf etwas hinzuweisen. Jene freilich züchtigten uns für wenige Tage, und dann waren wir bald erwachsen, nach ihrem Gutdünken. Er züchtigt uns aber zum Nutzen. Was die Väter taten, war nicht immer zum Nutzen. Ja. Aber er tut es immer zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden und leben. Wir sterben ohne Züchtigung, aber wir leben. Alle Züchtigung scheint für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Hernach gibt sie aber eine friedsame Frucht an Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Leben und Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum richtet die erschlafften Hände auf und die gelähmten Knie wieder auf und macht euren Füßen gerade Bahn, damit das Lahme nicht abgewandt werde, lieber geheilt. Jagt dem Frieden nach, tut es mir in allen. Wir müssen einander mitnehmen, zusammen, nicht nur einzeln. Wollen wir zusammen dem Frieden nachjagen, mit jedem Frieden einhalten. Jagt mit allen der Heiligung nach. Ohne welche Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Warum nicht? Weil er dann nicht Christ ist. Alle Christen werden den Herrn sehen, alle. Wer nicht die Heiligung kennt, ist kein Christ. Er ist nicht ein Sohn, hat er eben gesagt. Der ist unecht. Ist er aber Sohn, dann ist er der Heiligung, der Züchtigung teilhaftig. Und dann wird er den Herrn sehen. Bricht er zusammen? Weicht er aus? Weicht er zurück? Entkommt er aus der Schule? Will er weglaufen aus der Schule? Dann läuft er von der Heiligung weg und wird also den Herrn nicht sehen. Heiligung gehört zum Wesen des Christen. Die Züchtigung gehört zum Christsein. Vers 15. Und dabei haltet Aufsicht. Eine bewusste Formulierung, Brüder. Warum? Im Grundtext haben wir hier ein Zeitwort, mit dem das Hauptwort verwandt ist, das für die Leitung der Gemeinde gebraucht wird. Die Leitung der örtlichen Gemeinde erhält vier Bezeichnungen, die auswechselnd gebraucht werden können. Hirte, Lehrer in Epheser 4, Vers 11. Dann noch Ältester und Aufseher, leider von Luther mit Bischof übersetzt. Bischof ist das griechische Wort Episkopos verdeutscht. Das E ist weggefallen, das P zum B geworden und so weiter. Ja. Ziemlich verstümmelt angekommen. So haben wir jetzt Bischof. Aber Bischof ist heute nicht mehr, was ein Episkopos war. Episkopos. Wer ist schon auf dem Skopusberg gewesen? Niemand? Skopusberg bei Jerusalem? Ja. Aussichtsberg, ja. Von dort aus hat man einen Skopus. Skopus, die Aussicht, Übersicht. Epi, auf. Aufsicht, ja. Ein Ältester ist der, der Ausschau halten soll nach dem Wohl der Herde, der Gemeinde. Nun wird dieses Wort in der Tätigkeitsform gebraucht. Haltet Aufsicht, das heißt, seid gegenseitig Hirten füreinander, seid Aufseher füreinander. Nicht so, wie die Polizei das tut, ja, sondern um zu helfen, nicht um zu unter Druck zu setzen. Dabei haltet Aufsicht, dass nicht jemand von der Gnade Gottes abkomme. Kein Schaf soll verloren gehen, soll sich verirren. Dass keiner von der Gnade Gottes abkomme und sie, das heißt die Gnade, ihm fehle eines Tages. Wir wollen in der Gnade bleiben. Römer 5, Vers 1. Ich denke, es ist 1 oder es ist 2. Gnade, in der wir stehen, ja. Und wir wollen in der Gnade stehen bleiben, aus der Gnade leben und uns durch die Gnade tragen lassen, durch die Gnade vergeben lassen und stärken lassen, bis wir ankommen. An jenem Tage soll mir die Gnade nicht fehlen. Ich will durch das Tor gehen. Und dazu sind Hirten, dazu ist Gemeindeleitung da, damit jeder durch die Gnade Gottes ankommt und dort erscheint. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel emporwachse. Ein Hinweis auf eine Stelle im Alten Testament. Gemeint ist eine giftige Wurzel, nicht nur eine bittere Wurzel im Allgemeinen. Denn auch gute Wurzeln könnten ja bitter sein. Radieschen zum Beispiel sind ja gut. Aber das ist hier nicht gemeint. Die bittere Wurzel ist hier die giftige Wurzel. Weshalb das hinzugefügt ist. Nicht etwa eine bittere, giftige Wurzel, das heißt eine schädliche, emporwachse und Schwierigkeit bereite. Schwierigkeit ist ein bisschen sanft ausgedrückt, ja. Welche Schwierigkeiten können bittere Christen verursachen, nicht wahr? Das habt ihr erlebt, Brüder, nicht wahr? Zwischendurch gibt es immer wieder verbitterte Christen, und die dann diesen Saft, den sie aus dem Boden holen, sie vermögen nicht aus der Gnade zu leben, holen ihren Lebenssaft aus einer bitteren Quelle und das fließt über und sie vergiften ihre Umwelt. Und da muss einmal der heilende Stamm hineingeworfen werden in die Mara-Quelle und die Quelle muss süß werden. Wir wollen solche Geschwister zum Kreuz führen, zur Buße, zum Kreuz, damit sie lernen, aus der Vergebung zu leben, aus der Gnade und nicht aus dem Richten beziehungsweise aus der Enttäuschung. Gott hat mich schwere Wege geführt und so weiter und so weiter. Es gibt ja viele Gründe, weshalb man bitter wird. Auf solche wollen wir Acht geben, damit es nicht Kreise zieht, Schwierigkeit bereite. Das ist, was der Grundtext sagen will. Und viele dadurch befleckt werden, nicht nur bemüht, sondern sie werden beeinflusst, auch bitter zu werden. Sie werden befleckt. Es ist ein Schandfleck. Es ist Sünde. Übrigens, der Prediger der Gemeinde, wo wir Gemeinschaft haben, hat schon seit längerer Zeit eine Serie begonnen über die Flecken der Gemeinde. Er zitiert einen Vers, es ist ein Vers in Epheser 5, den er jedes Mal zitiert am Anfang, und das ist sein Text. Wir sollen ankommen eines Tages ohne Flecken. Ja. Und jetzt schaut er sich einmal die verschiedenen Flecken an, die auftreten könnten, die bereinigt werden sollen, damit die Gemeinde ankommt. Ja, das ist ein guter seelsorgerlicher Weg. Und dann nimmt er die einzelnen Sünden vor, die unter Gläubigen aufkommen können. Und sehr, sehr praktisch. Meine Frau sagte am Telefon, wieder so eine Predigt, sehr, sehr praktisch. Das ist ein Hinweis, vielleicht eine Hilfe für ein oder anderen Mal darüber nachzudenken. Das wäre eine sehr fruchtbare Serie. Nicht dadurch und viele dadurch befleckt werden, dass nicht ein Hurer da sei. Das darf wörtlich genommen werden, aber auch im übertragenen Sinne. Nicht ein Hurer. Wir brauchen dieses Wort heute. Heute Huren Christen. Unsere Gemeinde, ich meine jetzt nicht die Gemeinde Jesu, ja, ist stark in Mitleidenschaft gezogen durch die Lebensweise der Welt, sodass in christlichen Kreisen, ja, man muss sagen, in sogenannten bibeltreuen Kreisen, sie sind natürlich nicht an dieser Stelle bibeltreu, aber sie behaupten, ein bibelgläubiges Bekenntnis zu haben. Da kommen die gröbsten Sünden vor. Fast möchte man sagen, wie im Jakobusbrief schon damals. Er hat ja auch einiges zu sagen, über einiges sich zu beschweren. Es kommt immer wieder, dass schlimme Sünden unter Gläubigen vorkommen. Damit musste auch Paulus kämpfen. Oder ein profaner Hure kann auch im übertragenen Sinne gebraucht werden. Wir wollen nicht mit der Welt paktieren und so weiter und unserem Herrn untreu werden. Oder ein Profaner. Was ist ein Profaner? Das ist jemand, der außerhalb des Heiligen ist. Wir sollten uns im Tempel aufhalten. Psalm 94. Ist es Vers 12 da? Ja. Eine schöne Stelle. Sie wohnen im Hause Gottes. Sie sind im Hause Gottes gepflanzt. Wie ein Baum im Hause Gottes gepflanzt, ja. Dort wollen sie bleiben, dort sind ihre Wurzeln im heiligen Tempel. David bittet, eines wünsche ich mir, dass ich verbleibe im Hause Gottes. Ja? Dort wollen wir im Hause Gottes, in der Gegenwart Gottes, in seinem Wort, in der Gemeinschaft mit ihm. Dort wollen wir Wurzel schlagen und dort wollen wir bleiben und dort wollen wir gedeihen bis ins Alter und noch grünen im Alter. Ja? Nicht ein Profaner außerhalb des Heiligen. Im Alltäglichen unsere Nahrung und die Lebensdynamik suchen, der außerhalb des Heiligen ist, wie Esau, der für ein Essen seine Erstgeburt weggab. Meine Brüder und keine Schwestern dabei, wenn das Tonband herumgereicht wird, dann wahrscheinlich schon. Wir Christen machen uns schuldig oft an Israel, an Jakob. Wir geben Jakob eine Schuld, die Bibel Esau gibt. Haben Sie schon mal erlebt, dass ein Grundstück für 1 Mark verkauft wurde? Oder ein Auto oder etwas Ähnliches, ja? Einfach, weil man es nicht einfach nur weggeben wird, sondern damit es auch juristisch erfasst werden konnte und so weiter. Das gibt es, ja? Vollkommen legal. Wir haben einen Juristen da, der kann das. Ja, das ist ein Beispiel. Ja. Jakob hat sich, wenn er ihm das angeboten hat, das war nicht verkehrt. Esau war gleichen Alters. Genauso alt wie er, bis auf den Tag. Ja. Esau war auch ein erwachsener Mann. Er kam vom Feld und hatte Hunger und lebte als Profaner. Was heißt das? Im Bereich des Leibes und der leiblichen Bedürfnisse. Vorrang hatte jetzt das Stillen seines Hungers. Das hatte jetzt Vorrang. Ich hätte bald ein Beispiel erwähnt, aber ich muss mich zurückhalten, weil die Kassetten überall hinkommen. Aber es gibt schon unter Gläubigen auch schwierige Dinge. Wir können so daneben manchmal hauen, in unserem Leben. Da müssen wir wie David zurückgeholt werden. Gott sei Dank, das kann geschehen. Müssen wir aufhören? Halb? Doch, ist es halb. Halb sechs. Ja. Wie Esau, ich führe dies noch zum Schluss. Esau, Jakob hat sich nicht zu Schulden kommen lassen bei dem Handel. Esau hat sich zu Schulden kommen lassen. Nun zugegeben, Jakob ist nicht der netzte Kerl. Aber was ist denn seine Schuld? Worin liegt sie denn eigentlich? Nicht, weil er hinterlistig ist. Das Wort kann anders übersetzt werden. Er ist eigentlich der, der das Ziel im Auge behält, den Segen. Seine Mutter wird ihm mitgeteilt haben, was vor der Geburt, was sie mit Gott erlebt hat. Und er weiß um seine Zukunft. Und diese Zukunft lässt er nicht einfach so sich in den Schoß werfen, sondern er zielt darauf, ja. Er will auch, dass diese Zukunft erreichen. Die Erstgeburt, ja, den Segen, den will er erreichen, ja. Das will er haben. Nur muss er lernen, dass Gott ihn zum Ziel bringt und dass er nicht mitmischen muss. Mitmachen, ja, aber nicht selbst ankurbeln und selbst Wege finden, dass es dann wirklich auch kommt. Er muss lernen zu warten. Wenn es Umwege gibt, es geht immer noch dorthin. Gott führt mein Leben, bis er hinkt und dann wird er ruhig. Und als alter Mann kann er seinen Söhnen etwas weitergeben über die Führungen Gottes in seinem Leben. Ja. Er ist ruhig geworden und er sagt, Herr, ich warte. Er hat gelernt zu warten. Ich warte auf dein Heil. Es will gelernt werden zu warten, wie Abraham, sein Großvater. Isaac war auf der anderen Seite. Der war ein bisschen zu lässig, ja, zu bequem. Friedlicher Mann, das war gut. Wenn die da den Brunnen zuschütten, komm, Brüder, wir wollen weitermachen, ja. Das war der friedliche Typ. Aber er wurde ein bisschen zu friedlich, ja. Und zu bequem. Esau, komm doch. Mache mir ein Essen, was dir schmeckt, ja. Ich bin alt und ich werde bald sterben. Da ist er erwacht. Ist der alte Sohn Abrahams. Und Esau sagt, jetzt kannst du mich segnen, Papa. Wer ist denn der vor dir da war? Was? Ja, und er wird gesegnet bleiben. Und da begehrt Esau auf, Vater, er hat mich betrogen, zweimal jetzt. Nee, er hat nicht betrogen. Er war es. Der wird in vollem Bewusstsein eingehen. Aber immerhin, so spricht er. Und dann bemüht er sich um den Segen. Buße heißt Sinnesänderung. Metanoia ist das nüchterne Wort für Sinnesänderung. Dass das andere mitgezogen wird und unser, wenn wir Buße tun, unser Leben in Beschlag genommen wird. Das ist klar. Aber zunächst einmal heißt es, die Meinung zu ändern. Und das war nicht mehr zu machen. Esau sucht den Segen, aber es nicht mehr zu bekommen. Er sucht eine Meinungsänderung bei seinem Vater, nicht mehr zu bewirken. Es ist zu spät. Und der Hebräerschreiber sagt, passt auf. Das gibt es. Ihr kennt euer altes Testament. Schaut einmal Esau. Aufgewachsen im Hause eines Erzvaters. Und fällt daneben. Neben dem heiligen Weg. Er ist nicht auf dem Weg. Und für ein Essen verkauft er ein ewiges Heil. So könnte man jetzt sagen. Nicht notwendigerweise. Auf jeden Fall die Erstgeburt. Und passt auf, dass ihr nicht diesen Weg geht. Dass ihr etwas Zeitliches dem Ewigen vorziehen würdet. Wer diese Welt vorzieht, wird seine Seele verlieren. Was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne an irdischem Paradies, aber seine Seele verliere? Das haben wir hier. Passt auf, sagt es seinen Lesern, dass ihr nicht einmal dort ankommt und dann ist es zu spät, die Tür ist verschlossen. Der ewige Segen ist euch verlustig gegangen. Gottes Meinung, Gottes Sinn werdet ihr dann nicht ändern. Ihr werdet wie die fünf Jungfrauen klopfen und rufen, aber es wird heißen, ich kann nicht öffnen, die Tür ist verschlossen, zu spät. Ja. Dass nicht jemand zu spät ankomme. Kapitel 4, Vers 1. Ja. Ernste Worte. Wir können so oder so übersetzen, in Vers 15 ist es. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, abgelehnt wurde, denn er fand keinen Raum zur Sinnesänderung, obwohl er sie oder ihn, man kann beides übersetzen, die Sinnesänderung oder die Buße oder den Segen, aber es kommt auch selber raus. Die Meinung, der Sinn Isaaks war nicht mehr zu ändern. Von geistlicher Buße ist hier ja nicht die Rede. Dazu brauchen wir nur den alttestamentlichen Text zu lesen, nicht wahr? Das ist nicht hier auf dem Spiel. Sondern der Segen hier, das Erstgeburtssegen, die unmittelbare Geschichte. Esau will den Segen haben und die Sache ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ob wir so oder so übersetzen, es kommt auch selber raus. Ob wir die Buße Isaaks, übrigens nicht seine eigene Buße, sondern die Buße Isaaks, das heißt die Sinnesänderung Isaaks. Sein Sinn war nicht mehr zu ändern. Oder es war nicht mehr möglich, den Segen zu bekommen, ja. Keines von beiden und eins wegen des anderen.